ARD Sounds.
Ein total regnerischer Tag heute in Hamburg. Ich laufe hier in einem Regenponcho durch die Gegend. Den hört man wahrscheinlich die ganze Zeit ein bisschen knistern.
Passt irgendwie zu meiner Stimmung. Und zu dem Ort hier. Alles grau in grau. Ich bin unterwegs in einer Straße, die früher mal die Terrorstraße genannt wurde. Ich habe mir diese Terrorstraße irgendwie dunkel und düster vorgestellt. Vielleicht mit so einer Reihe bedrohlicher, verlassener Häuser. Welch Regisseurin würde ich da so ein bisschen dramatisch böse Musik drunter legen, wie in einem gruseligen Film? Ja, super, danke. Genau so. In dieser Terrorstraße, in der Marienstraße in Hamburg-Harburg, regnet es jetzt kübelweise. Dramatisch. Aber ganz ehrlich, ansonsten sieht die Marienstraße aus wie eine ganz normale Straße in einer deutschen Großstadt. Eine Mischung aus Alt- und Neubauten, so 4 bis 5 Stockwerke hoch. Auf dem Weg hierher laufe ich an türkischen Supermärkten und portugiesischen Cafés vorbei. Und an Kneipen, die so aussehen, als würde das Bier hier schon seit Jahrzehnten aus denselben Gläsern überm klebrigen Tresen ausgeschenkt. Und dann ist da das Haus Nummer 54.
Und ja, hier kommen einem einfach ein paar stinknormale Anwohner entgegen und dann steht man vor diesem stinknormalen Haus in der Marienstraße 54 und kann es irgendwie selbst nicht so richtig glauben und es fühlt sich einfach ganz, ganz doll banal an.
Dieses Haus hier, beige gestrichen, das ist echt so nichtssagend, dass mir gar nicht einfällt, wie ich es euch beschreiben soll. Komplett unauffällig. Und genau deshalb vielleicht das perfekte Versteck für Terroristen. Ihr hört Pearl Harbor, Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von Charlotte Horn und mir, Konstanze Nastarowitz. Folge 2. Plötzlich Hamburg.
Ich bin leider recht gut in Reimagination. Das heißt, es kommt fast alles der damaligen Emotionen wieder hoch.
Andreas Lohmeier, der Hamburger Polizist. Ich habe mich ja mit ihm verabredet. Nicht in der Marienstraße 54, aber zufällig liegt unsere Interview-Location auch ganz in der Nähe, 20 Minuten entfernt, auch in Hamburg-Harburg. Lohmeier hat sich auf unser Gespräch gut vorbereitet, nochmal in Erinnerungen gewühlt. Und das macht was mit ihm. Auch 25 Jahre später noch.
Ich bekomme das auch sofort von meiner Frau gespiegelt, die dann sagt, dein Gesichtsausdruck hat sich schon wieder verändert. Das sind so wie damals.
Wie haben Sie damals geguckt?
Die Gesichtszüge waren ständig angespannt und immer hart. Und wenn ich aus der Bahnstation gekommen bin, hat meine Frau oft gesagt, du siehst aus, als würdest du gleich jemanden töten wollen. Weil das Gesicht halt immer angespannt und immer ernst war. Das Lachen vergeht einem über Monate.
Zu unserem Treffen hat Lohmeier mehrere Aktenkoffer und Taschen mitgebracht. Die stellt er jetzt auf den Tisch. Er hat echt viel aufgehoben. Aktenordner, Zeitungen von damals, aus den Tagen nach den Anschlägen. Auf den Titelseiten das World Trade Center in Flammen.
Und das sind dann die Bilder, die Sie jeden Tag sehen.
Dazu die Schlagzeilen in dicken, fetten Buchstaben. Großer Gott, steh uns bei in der Bild-Zeitung. Terrorangriff auf das Herz Amerikas in der Welt. Und dann, Sie wissen, wer es war, im Hamburger Abendblatt. Andreas Lohmeier weiß gar nicht mehr genau, auf welchem Wege ihn die Info damals erreicht. Ob es dieses Fax ist, in dem von einer Spur nach Hamburg die Rede ist, oder ob es irgendwelche anderen Quellen sind. Auf jeden Fall erfährt er kurz nach dem 11. September das, was dann auch bald die ganze Welt erfährt. Einige der Attentäter haben in Hamburg gelebt. Unter anderem auch in der Marienstraße 54 in Hamburg-Harburg. Ja genau, in der Terrorstraße, in dem langweiligen Haus, das ich mir 25 Jahre später bei Regen anschaue. 9/11-Attentäter. Bei uns in Hamburg.
Was denkt man in so einem Moment als Polizist in Hamburg?
Auf Hamburgisch würde ich sagen Schiet.
Schiet. Auf Hochdeutsch Mist, um es noch nett auszudrücken.
Es war eine unruhige Nacht für die Hamburger Polizei. Gegen 1 Uhr morgens rückte das mobile Einsatzkommando in den Stadtteil Harburg aus. Die Polizisten hatten eine Spur, die zu den Terroristen von New York führen könnte.
Die ersten Fernsehbilder sind aus der Nacht. Rot-weißes Absperrband, Blaulicht, Polizisten vor einem Hamburger Wohnhaus. Von außen sieht man, wie Ermittler in einer hell erleuchteten Wohnung am Fenster stehen, vermutlich irgendwelche Spuren sichern.
In diesem unscheinbaren 50er-Jahre-Haus könnten 2 der Attentäter von New York gelebt haben. Vielleicht wurde aus dieser seit Februar verlassenen Wohnung heraus der wohl größte Terroranschlag der Geschichte mit vorbereitet.
Als klar war, dass die, die hauptverantwortlich waren für diese Anschläge, tatsächlich aus Hamburg kamen, war das eine ganz furchtbare Mischung aus Trauer, Wut, Betroffenheit, Verzweiflung, dass in der Stadt, für die auch ich ja in der Polizei Verantwortung getragen habe, so etwas offensichtlich vorbereitet werden konnte. Und die Menschen, die dafür verantwortlich waren, ausgerechnet aus dieser meiner Stadt kamen.
In den Tagen und Wochen danach finden die Behörden Stück für Stück mehr über die 3 sogenannten Todespiloten aus Hamburg heraus. Ihre Fotos kursieren jetzt in den Medien. Genauso wie einige ihrer Namen. Mohammed Atta zum Beispiel, der wird oft als der Kopf der Gruppe beschrieben. Er hat mit einigen Helfern den American Airlines Flug 11 entführt. Er fliegt die Maschine in den Nordturm des World Trade Centers. Atta ist in den 90ern aus Ägypten nach Deutschland gekommen, hat Stadtplanung an der Technischen Universität Hamburg-Harburg studiert. Und er hat ganz in der Nähe der Uni gewohnt, in der Marienstraße, in der WG. Er wird als gebildet, intelligent und streng religiös beschrieben. Mit Freunden und Bekannten ist Atta immer wieder zur Al-Quds-Moschee am Hamburger Steindamm gefahren. Die Ermittler vermuten, dass er hier auch auf radikale Gleichgesinnte getroffen ist. In den Tagen und Wochen nach den Anschlägen werden immer mehr Namen rund um Atta bekannt. Viele sind Hamburger Studenten, zum Beispiel aus dem Libanon oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2 von ihnen haben am 11. September ebenfalls Flugzeuge entführt und umgelenkt. Ziad Jarrah und Marwan Al-Shehi. Al-Shehis Maschine fliegt in den Südturm des World Trade Centers. Jarrahs Maschine stürzt auf einem Feld in Pennsylvania ab. Die Todespiloten aus Hamburg haben sich akribisch auf ihre Taten vorbereitet. Und wohl auch ein Trainingslager von Al-Qaida in Afghanistan besucht. Irgendwann haben sie Hamburg dann verlassen, um in den USA eine Flugausbildung zu machen. Nach 9/11 wissen alle warum. Während die Namen und Geschichten der Todespiloten irgendwann weitgehend recherchiert sind, bleiben Unklarheiten und Fragen zu den Unterstützern der Attentäter. Wer aus Hamburg war sonst noch beteiligt? Wer von den Menschen, die bei Mohammed Atta in der Marienstraße ein- und ausgegangen sind? Und was haben Sie noch vor, jetzt, nach 9/11?
Da wurde dann sehr schnell insgesamt in der öffentlichen Wahrnehmung die Marienstraße zum Hort des Bösen erklärt.
Ein Mieter über seine merkwürdigen Nachbarn.
Vor ungefähr 4-5 Monate sind die ausgezogen. Ja, die hatten alle Bärte gehabt und ja, sahen so arabisch aus.
Das finde ich ziemlich unfassbar.
Ja.
Also bis jetzt war das für mich irgendwie trotz allem irgendwie sehr weit weg. Ja. Dass jetzt hier so unmittelbar vor der Haustür einer der Täter wohnen soll, ja. Das kann ich noch gar nicht richtig fassen.
Also ich bin zutiefst erschüttert. Ich wohne hier in der unmittelbaren Nähe und da läuft einem ein eiskalter Schauer über den Rücken.
Später erscheint ein langer Text über die Attentäter im Spiegel mit der Überschrift »Die Krieger aus Pearl Harburg«. Die Geschichtsnerds unter euch verstehen diese Anspielung vermutlich sofort. Ich musste ehrlicherweise nochmal nachschauen. Pearl Harbor, das war ein Flottenstützpunkt der USA auf Hawaii. 1941 wurde der angegriffen, völlig überraschend, von Japan. Über 2400 Menschen wurden getötet. Der Schock dieses Angriffs sitzt extrem tief. Und die USA steigen in der Folge in den Zweiten Weltkrieg mit ein. Diese historische Parallele, ein zweites Pearl Harbor, wird nach 9/11 in Analysen immer wieder gezogen. Tja, und aus Pearl Harbor machen die Journalisten vom Spiegel dann eben Pearl Harburg. Und spätestens damit hat der Stadtteil seinen Ruf weg. Und wir haben unseren Podcast-Titel. All diese Schlagzeilen und die Aufmerksamkeit der Medien bekommt natürlich auch Andreas Lohmeier hautnah mit. Die Durchsuchungen in der Marienstraße übernehmen andere, aber Lohmeier und seine Leute unterstützen in den Tagen danach die Ermittlungen.
Im Präsidium selber muss man sich das vorstellen wie in einem Ameisenhaufen. Also nicht, dass jetzt Aufgeregtheit herrschte, aber ungeheure Betriebsamkeit.
Lohmeiers Abteilung Wirtschaftskriminalität hat Zugänge zu bestimmten Datenbanken, kann Geldflüsse überwachen, was ja wichtig sein kann bei der Terrorismusbekämpfung. Bald ermittelt die Hamburger Polizei dann auch nicht mehr alleine. Schnell sind alle wichtigen Einheiten aus ganz Deutschland am Start. Der Generalbundesanwalt, das Bundeskriminalamt und sogar das FBI sendet Leute nach Hamburg. Abschalten kann Lohmeier in diesen Wochen so gut wie gar nicht. Nur auf dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause, da hat er mal Zeit zum Durchatmen. Stresshormone abbauen nennt er das. 25 Kilometer eine Strecke. Oft auch erst nachts um eins.
War der Versuch, um runterzukommen, tatsächlich funktioniert, hat es nicht. Weil tatsächlich sämtliche Stichworte, die eine Rolle gespielt haben in dem gesamten Kontext, im Kopf Achterbahn gefahren sind.
Die Gedanken, die Lohmeier auch nachts auf dem Rad nicht loslassen, die haben vermutlich etwas mit seinem Verantwortungsgefühl zu tun. Und mit einer ganz konkreten Sorge. Sie macht sich in diesen Tagen breit, in den Ermittlungsbehörden, in den Medien und in der Bevölkerung. Was, wenn so ein Attentat auch hier in Hamburg passiert?
Wenn Sie sich das Bild vor Augen rufen, wie 20.000 Menschen auf dem Rathausmarkt bei dieser Trauerveranstaltung sind, wenige Tage danach, und sie wissen, es gibt eine immer noch unsichtbare Bedrohung, möglicherweise, dann gibt es natürlich ein sehr ausgeprägtes Gefühl von für euch alle bin auch ich in meiner Rolle mitverantwortlich.
Ich finde es krass, diese Bilder von damals nochmal in unserem Archiv anzuschauen. Es sieht so aus, als wäre wirklich ganz Hamburg in diesen Tagen nach 9/11 in Trauer. Da sind zum Beispiel Hamburger Schülerinnen und Schüler, die einen Gedenkmarsch machen. Da sind Gottesdienste, wo an die Verstorbenen erinnert wird. Und diese Gedenkveranstaltung auf dem Rathausmarkt, von der Lohmeier mir erzählt hat, die finde ich auch in den Archivbildern. Der ganze Platz vor dem Rathaus ist voll. Erwachsene halten ihre Kinder im Arm, manche Leute haben kleine USA-Flaggen mitgebracht, blinzeln die Tränen weg. Andreas Lohmeier ist damals selbst nicht vor Ort. Aber auch er hat die Bilder davon heute noch genau im Kopf.
Ich fand das damals schon sehr bewegend. Also es hat mich auch wirklich berührt, das zu sehen, in welchem Ausmaß diese Stadt auf dieses Ereignis reagiert hat und wie viele Menschen dort auf dem Rathausmarkt ihre Anteilnahme gezeigt haben. Also es ging ja so eine riesige Welle der Betroffenheit durch die ganze Stadt. Das fand ich enorm.
Während Lohmeier die Gedenkveranstaltung auf dem Rathausmarkt aus der Ferne verfolgt, ist jemand anders damals mittendrin.
Es war brechend voll. Und ich stand da und ich könnte diese Welle von Sympathie spüren.
Susan Elbow, die amerikanische Generalkonsulin, die erst vor wenigen Wochen hier in der Stadt ihren Posten angetreten hat.
Und wir waren so geeinigt in unsere Trauer und Fassungslosigkeit. Es war ein tolles Gefühl, weil wir so geeint waren. Wir waren füreinander da. Und andererseits, es war einfach so traurig.
Susan Elbow steht auf einer kleinen Bühne. Braune Jacke, hochgeschlagener Kragen, ernster Blick. Sie ist aufgeregt. Die Rede, die sie gleich halten muss, die konnte sie nämlich kaum richtig vorbereiten. Ihr Kalender ist voll in den Stunden und Tagen nach 9/11. Gerade eben im Auto auf der Fahrt hierher hat sie noch die letzten Sätze der Rede verfasst. Und jetzt steht sie hier, am Pult, hinter zwei großen Mikrofonen.
Ich weiß ganz genau, ich habe ein paar Worte gestolpert, die waren sehr lang und kompliziert. Aber ich habe gedacht, das war so wichtig. Ich muss mein Land vertreten und ich muss das richtig machen. Und ich muss die Leute versuchen, etwas zu geben, zu beruhigen.
Eine riesige Masse an Menschen steht da vor ihr. 20.000 Hamburgerinnen und Hamburger.
Ich musste mich sehr stark kontrollieren. Und ich habe dann meine Emotionen, ich habe die versuchen auszuschalten. Weil ich wusste, wie wichtig das war und ich musste durch. Gott sei Dank war meine Rede kurz. Weil ich glaube, nachher habe ich geweint.
Im Auto dann, oder?
Ja.
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 Als wir fürs Interview zusammensitzen, da wirkt Elbo erstmal sehr gefasst, als sie mir davon erzählt. Klar, ist ja auch schon 25 Jahre her. Viel Zeit, um Emotionen zu verarbeiten. Aber dann schauen wir uns zusammen nochmal einen Teil ihrer Rede von damals an.
To the families and to the loved ones of the victims of this gruesome terrorist act. Thank you.
Ich schaue hoch vom Bildschirm zu Susan Elbo. Und ich sehe ihr an, wie nah ihr das Ganze doch noch geht. Sie blinzelt die Tränen weg, presst die Lippen zusammen.
Wie ist das, diese Rede jetzt nochmal zu sehen?
Schwierig.
Was bewegt Sie da am meisten von den Bildern, die Sie da gesehen haben?
Diese Trauer. Es war so eine ernste Situation. Und Leid. Also für die Opfer.
Susan Elbo beobachtet in diesen Tagen aber auch noch etwas anderes, gerade auch von offizieller Seite.
Das war schlechter Ruf für Hamburg jetzt.
In Hamburg geht die Sorge um den guten Ruf der Hansestadt um, wegen der Attentäter, die in Hamburg gelebt haben. Und auch, weil deren Unterstützer ja noch längst nicht alle aufgespürt sind. Ein Politiker bezeichnet Hamburg in diesen Tagen als behagliches Schlafzimmer für Terroristen. Ein islamistisches Terrornetzwerk in der eigenen Stadt. Das ist echt keine gute Imagekampagne.
Oh mein Gott. Und dann panische Angst, dass noch etwas hier in Hamburg passieren könnte. Und wirtschaftlicherweise, das wäre eine Katastrophe.
Und überhaupt, wie steht Hamburg denn jetzt in der ganzen Welt da?
Also es war viel diese Gedanken, wir müssen etwas tun, um den Ruf von Hamburg zu schützen.
Die Hamburger Handelskammer initiiert eine ganzseitige Anzeige in der New York Times. In großen Buchstaben ist da zu lesen, America, Hamburg stands by you.
In New York, New York Times, die allergrößte Zeitung, eine ganze Seite, das hat einen Haufen Geld gekostet, aber das zeigt dann, wie wichtig diese Beziehung ist für Hamburg und dass wir sind dabei, wir stehen an ihrer Seite.
Im Hamburger Abendblatt war einige Tage vorher schon eine ähnliche ganzseitige Anzeige erschienen. Amerikaner, wir sind bei euch. Und diese Zeitungsseite hatten sich dann viele Hamburgerinnen und Hamburger in die Wohnzimmerfenster gehängt. Auch im deutschen Schauspielhaus, in Unternehmen, in Geschäften und in Autoscheiben war die zu finden. Das Abendblatt berichtet sogar über die Zweitligadamen eines Hamburger Tischtennisvereins, die ganz in Schwarz spielen. Statt Werbung steht auf ihren Trikots auch wieder dieser Slogan: Amerikaner, wir sind bei euch. Dass so viele Hamburgerinnen und Hamburger mit den USA, mit Susan Elbos Heimatland mitfühlen, das spürt die Generalkonsulin jetzt auch an ihrem Arbeitsplatz im amerikanischen Generalkonsulat an der Alster. Von ihrem Balkon aus kann sie auf den Vorplatz runterschauen und sieht tagelang trauernde Menschen wie diese Frau hier in einer NDR-Reportage.
Ich bin traurig.
dass so etwas passiert ist. Das ist unfassbar. Tut das alles furchtbar, nicht leid, das tut weh. Das tut wahnsinnig weh.
Die kamen hier mit Blumen, Stofftiere, Briefe, unglaublich viele Sachen, um ihre Beileid auszudrücken, mit Sympathie, Trauer.
Vielleicht sieht Susan Elbow von da oben auch mal Sibylle Dirks in der Menschenmenge, Christians Schwester. Denn die kommt in diesen Tagen manchmal hierher.
Das war ein Blumenmeer. Das war irre. Und das war so mein Ort, abends, so am späten Nachmittag, wir hatten ja einen Hund, da bin ich meistens alleine hingefahren mit dem Fahrrad, weil ich brauchte einfach meine Ruhe. Das war so, und da konnte ich dann so Verbindung zu meinem Bruder aufnehmen und einfach mal zur Ruhe kommen.
Denn ja, am Morgen nach dem Terroranschlag, da bekommt Sibylle diesen einen Anruf. Sie ist da gerade morgens im Büro angekommen und erfährt:
Christian ist da drin, im Nordturm.
Im Nordturm des World Trade Centers. Dem Turm mit den 110 Stockwerken, in den Mohammed Atta reingeflogen ist.
Da musste ich mich erst mal hinsetzen. Da fängt man an zu zittern. Ich habe nicht geweint, aber das war so unbegreiflich. So dieser Satz, Christian ist da in dem Nordturm.
Später erfährt Sibylle, Christian war für eine Messe im World Trade Center. Und am Morgen des 11. September, da gab es wohl ein Computerproblem. Deshalb ist Christian schon etwas früher gekommen, um sich das anzuschauen. Früher auch als sein enger Kollege. Der überlebt den Anschlag, weil er noch unten vor dem Gebäude stand. Und dieser Kollege, der meldet sich in den Tagen danach bei Christians Familie in Hamburg, erinnert sich Sibylle.
Und da habe ich zu ihm gesagt, wieso leben Sie, wieso ist Christian tot? Oh, ich musste das loswerden. Der konnte mir natürlich gar keine Antwort geben, das war für den ganz furchtbar. Aber das kam so aus meinem Innersten.
Zuerst hofft Sibylle auch immer noch, dass Christian es noch irgendwie rausgeschafft hat, dass man ihn vielleicht noch irgendwo findet oder zumindest sein Handy. Sie ruft ständig darauf an und spricht ihm auf die Mailbox.
Auf Englisch, weil ich der Meinung war, wenn er das Handy bei sich hat und wenn die Mailbox noch angeht, dann ist er noch irgendwo und dann findet man ihn.
Um zu begreifen, was passiert ist, um das alles irgendwie für sich fassen zu können, kringelt sie auf einem Foto in der Zeitung die Stelle im World Trade Center ein, wo der 106. Stock sein könnte. Der Stock, in dem Christian mutmaßlich als letztes war. Diese Info, die ist alles, was sie hat.
Nichts, keine Zelle. Keine Zelle ist von ihm übrig geblieben. Und das finde ich heute noch erschütternd, ganz furchtbar.
Sibylle will nicht so richtig wahrhaben, dass Christian tot ist. Auch wenn dieser eindeutige Anruf aus den USA eigentlich keinen anderen Schluss zulässt. Mit einem letzten Fünkchen Hoffnung setzt sie sich in diesen Tagen zu Hause an den Computer und schreibt eine Vermisstenanzeige.
Ja, weil ich irgendwie, ich musste das machen. Das sind ja so Gefühle. Ich wollte irgendwie das zum Ausdruck bringen, dass er vermisst ist und noch nicht tot.
Es mag nicht logisch sein, aber Trauer und Verzweiflung sind ja selten logisch. Die Anzeige ist schlicht. Nur ein paar schwarze, verschnörkelte Buchstaben auf einem weißen Blatt Papier.
Vermisst, 11. September 2001, World Trade Center, New York, 106. Etage, North Tower.
Sibylle druckt die Anzeige ein paar Mal aus und hängt sie am amerikanischen Generalkonsulat auf. Da, wo so viele Menschen mit ihr trauern. Auch wenn die gar nicht wissen, dass eine unter ihnen gerade ihren Bruder verloren hat.
Hat Ihnen das was bedeutet, dass da auch so viele andere Trauernde waren?
Ja, also ich fand es erstaunlich. Ich habe es eigentlich nicht verstanden, Das hat ja alle mitgenommen.
Und irgendwann akzeptiert Sibylle dann, dass Christian nicht mehr nur vermisst ist, sondern tot.
Sehr geehrte Damen und Herren, am 11. September wurde das amerikanische Volk von einem unfassbaren Terroranschlag heimgesucht. Die Bahn trauert um die Opfer dieses Anschlags. Unser Mitgefühl geht den Angehörigen der Opfer, ihren Freunden und dem gesamten amerikanischen Volk. Wir bitten unsere Mitarbeiter und Kunden um eine Minute des Gedenkens.
Ich hab's nachrecherchiert. Diese Schweigeminute hier, die wird am 13. September 2001 in ganz Deutschland abgehalten. Um exakt 10 Uhr. In Hamburg fahren an dem Tag sogar einige Busse mit Trauerflor, also mit schwarzem Stoff, der um die Rückspiegel gewickelt ist. Für viele Menschen in Deutschland ist diese Schweigeminute total selbstverständlich. Als Beileidsbekundung, Geste der Solidarität. Aber andere, die haben damit ihre Probleme.
Ich konnte das empathisch durchaus nachvollziehen, mit Blick auf die Opfer, die es gegeben hat. Aber ich hatte ein leichtes Störgefühl bei der ganzen Aktion, weil ich noch nie das so erlebt hatte, dass auf einmal von allen Schülern ein uniformes politisches Handeln gefordert wurde.
Das ist Behnam. 2001 ist er Teenager, steht kurz vor seinem Abi. Und an seiner Schule, da wird über diese Schweigeminute ziemlich viel diskutiert.
Ich erinnere mich daran, dass letzten Endes die Schülerschaft sich so ein bisschen in migrantische und nicht migrantische Kinder und Jugendliche in dieser Frage spaltete.
Mitschülerinnen und Mitschüler finden diese Sache mit der Schweigeminute irgendwie schwierig, erinnert er sich. Nicht alle wollen da einfach so mitmachen.
Die Kinder aus migrantischen oder Jugendliche aus migrantischen Haushalten, die hatten da eine eher differenzierte Meinung zu und auch viel, nicht wenige zumindest, unter dem Motto, jetzt hat jemand es mal den USA gezeigt.
Denn die USA, die sind für einige Schülerinnen und Schüler hier an seiner Schule eben nicht der freundliche große Bruder. Für sie sind die USA das Land, das für Krieg und Gewalt in ihren Heimatländern verantwortlich ist. Im Zweiten Golfkrieg Anfang der 90er zum Beispiel, da führten die USA eine Militärkoalition an gegen den Irak. Der hatte zuvor Kuwait angegriffen. Und die USA waren auch Teil von zwei NATO-Einsätzen in Bosnien und im Kosovo. Unter manchen Schülerinnen und Schülern an Behnams Oberschule macht sich deshalb nach dem 11. September so ein Gefühl breit.
Dass die USA jetzt sozusagen auch spüren, wie es ist, im eigenen Land angegriffen zu werden, nachdem sie so viele andere Länder angegriffen haben, das, glaube ich, war schon unter nicht wenigen Jugendlichen damals auch ein Thema. Und auch Unverständnis dafür, warum man denn nun für die Opfer aus den USA eine Schweigeminute einlegt, wohingegen man niemals für die Opfer aus den Ländern, woher diese Jugendlichen stammten, nicht mehr ansatzweise darüber gesprochen hat. Das ist unter einigen Jugendlichen zumindest den Eindruck gab, dass Leben unterschiedlich bewertet wird.
Behnam bemerkt in dieser Diskussion verhärtete Fronten. Auf beiden Seiten. Er sieht, dass der andere Teil der Schülerschaft und Lehrer, die für eine Schweigeminute waren, da nicht so viel Verständnis für hat.
Das war, glaube ich, eine ganz wesentliche, unterschwellige Botschaft, die da mitschwang. Dass jetzt niemand hier zu fragen hat, warum das passiert ist, ob diese Schweigeminute jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, warum das nicht in anderen Konflikten gemacht wird, sondern es wurde einfach erwartet, dass jetzt alle mitmachen.
Behnam selbst versteht die Trauer. Aber als Sohn einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Afghanistan versteht er auch das Störgefühl einiger Mitschülerinnen und Mitschüler. Heute ist sich Behnam nicht mehr ganz sicher, aber er glaubt, er ist damals mit aufgestanden bei der Schweigeminute, um seine Trauer zu bekunden. Aber mit der Schweigeminute endet Behnams Geschichte rund um den 11. September nicht. Sie fängt gerade erst an. Das hier ist eins von Benams Lieblingsliedern damals.
Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Arschloch!
Muss ich mehr dazu sagen? Benam ist ein politischer Teenie. Und genau wie die Ärzte hat er was gegen Neonazis. Spätestens seit er das Asylbewerberheim und die Unterkunft vietnamesischer Arbeiter im Fernsehen hat brennen sehen. Angegriffen von Rechtsextremen. In Rostock-Lichtenhagen. 1992 war das. Seitdem hat Benam Angst. Könnte sowas auch in Hamburg passieren? Er nennt das die ersten großen Sorgen seiner Kindheit. Und in der 5. Klasse, da wird er das erste Mal von einer Mitschülerin als scheiß Ausländer beschimpft. Vor einer Eisdiele war das, das weiß er noch genau. Jetzt, nach den Anschlägen vom 11. September, fällt ihm was auf. Etwas, das ihn stört.
Was ich auch immer wieder gehört habe von vielen Erzählungen, dass auch Lehrer und Lehrerinnen daran stark beteiligt waren. Schülern in dem Moment, Kindern teilweise auch in dem Moment, einen Stempel zu verpassen, indem sie gesagt haben, du kommst doch aus Afghanistan, du kommst doch aus dem Irak, was hältst du denn davon?
Auf einmal sollen sich schon Kinder rechtfertigen für diese grausamen Anschläge. Und dann wächst in diesen Tagen die Angst vor einem Krieg. Wie und wo schlagen die USA jetzt militärisch gegen die Terroristen zurück?
Wie massiv wird der sein, der Gegenschlag? Welche Länder trifft es? Eines? Mehrere? Wird es eine Kommandoaktion mit Luftlandeeinheiten oder bleibt es bei reinen Luftschlägen?
Auch das Heimatland von Benams Vater rückt schnell in den Fokus. Afghanistan. Auch wenn eigentlich keiner der Attentäter hierher kam. Aber es wird vermutet, dass sich der Al-Qaida-Anführer Osama bin Laden dort unter dem Schutz des Taliban-Regimes versteckt. Und dass die USA hier nun militärisch zuschlagen könnten. Benam stört, dass jeder, der nicht einverstanden ist mit der Reaktion der US-Regierung, gefühlt gleich in die Ecke der Terroristenversteher gestellt wird.
Es gab eigentlich nur das offizielle Wir. Und das war eben das, wir sind jetzt alle Amerikaner und wir stehen alle hinter der Regierung von George W. Bush. Und wer nicht mitmacht, gehört eben nicht mehr zu uns. So, und dass das so ohne weiteres und ohne großen Widerspruch möglich war, das fand ich damals einfach schon erschreckend.
Weil er irgendwas tun will, organisiert er kurzerhand eine kleine Demo vor dem US-Konsulat in Hamburg. Genau da also, wo auch so viel getrauert wurde.
Weil ich diese militärische Eskalation damals für falsch hielt und auch für gefährlich hielt.
Das Ganze wird eine spontane Nummer, ist nicht angemeldet und wohl auch nicht genehmigt. Ich finde auch keine Berichte darüber. Aber Benam erinnert sich, dass sie von der Schule aus losgezogen sind, zum US-Konsulat.
Es waren tatsächlich erstaunlich viele Schüler, die dabei waren. Ich meine, wir waren so um die vielleicht 50 bis 60 Personen aus dieser Schule.
Sie rufen Slogans gegen den Krieg, halten ein paar Reden.
Wahrscheinlich etwas in der Art wie kein Krieg gegen Afghanistan oder stopp den Krieg oder so etwas.
Irgendwann in dieser angespannten Zeit, kurz nach 9-11, sitzt Andreas Lohmeier, der Hamburger Polizist, in der Schule seines Sohnes. Der spielt hier eine Rolle in einem kleinen Theaterstück und Papa Lohmeier konnte sich endlich mal von seinen Ermittlungen loseisen.
Und er hat sich einfach riesig gefreut, dass auch Papa dabei sein konnte. Und wir fanden es als Familie einfach toll, dann in dem Moment auch da sein zu können.
Lohmeier kann in dieser Zeit nur selten bei seiner Familie sein. Dieses Theaterstück, das ist also richtig wichtig für ihn. Doch dann kommt alles anders. Nach etwas mehr als einer Stunde vor Ort klingelt Lohmeiers Handy. Und er nimmt den Anruf entgegen.
Der begann mit den Worten des Vize-LKA-Chefs: Du weißt, wenn ich am Telefon bin, heißt das nichts Gutes. Ich habe einen Auftrag für dich. Du wirst die Rasterfahndung übernehmen.
Das war Plötzlich Hamburg. Folge 2 von Pearl Harburg, Deutschland nach 9/11. Ein Podcast von NDR Info. Alle Folgen findet ihr bei ARD Sounds. Und übrigens, wir haben all das ja im Team recherchiert. Und mein Kollege Lennart Bannholzer hat daraus einen Film gemacht. Mit Menschen, die ihr schon kennt, aber auch ganz neuen Geschichten aus der jüngeren Generation. Das Erbe von 9/11. Die NDR-Doku ist in der ARD-Mediathek zu finden. Ich bin Konstanze Nastarowitz, Host und Autorin dieses Podcasts. Meine Co-Autorin ist Charlotte Horn. Die Redaktion hatte Christoph Heinzle. In der Regie Lisa Krumme. Und an ihrer Seite für Ton und Technik Christian Alpen und Jan Merget. Die Musik hat Frank Merfort komponiert. Dramaturgische Beratung Katja Peisen-Petersen und Klaus Uhrich. Juristische Beratung Philipp Steinhübel. Distribution Wiebke Nielsen und Nils Kinkel. Faktencheck Andrea Böckmann, Verena Höltke, Bert Holst, Sabine Kuhn, Oliver Mateika, Christine Mattis, Sarah Martinek und Elisabeth Wohltag. Und wenn euch sonst Ereignisse und Themen aus dem Ausland interessieren, haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Warum machen Menschen Urlaub bei den Taliban? Hilft ausgerechnet Trump, Albanien demokratischer zu werden? Wie haben zwei Brüder den Silvesterbrand in Kromontana überlebt? Das alles erfahrt ihr im Weltspiegel-Podcast. Im Gespräch mit den ARD-Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten liefern euch die Hosts Hintergründe und Zusammenhänge zu einem Auslandsthema. Einmal die Woche aus verschiedenen Perspektiven, damit ihr wisst, was die Menschen vor Ort gerade bewegt. In der ARD Sounds App und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.